Lasst uns heute Vormittag unsere Bibeln in Philipper 3 aufschlagen. Philipper Kapitel 3. Wir wollen das Wort dort studieren. Wir werden genau dort weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir werden mit dem gleichen Thema fortfahren, mit dem wir unsere letzte Botschaft in den Versen 12 bis 16 geendet haben. Und das Thema ist die Jagd nach dem Preis. Lasst mich euch die Verse 17 bis 21 aus Philipper 3 vorlesen. Da heißt es: Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Dieser großartige und ergreifender Abschnitt führt das Thema des Strebens nach dem Preis fort. Er führt uns zum Kern dessen zurück, was wir ausführlich in der letzten Botschaft diskutiert haben, nämlich, dass das Ziel des christlichen Lebens darin besteht, wie Christus zu sein. Heute möchte ich an diese fundamentale, an diese grundlegende Wahrheit erinnern. Möglicherweise denkt ihr jetzt, und sagt, ist das wirklich so grundlegend, dass wir daran erinnert werden müssen? Ich denke schon. In dieser so komplexen christlichen Kultur, in der wir leben, wo es so viele Standpunkte, so viele Theologien, so viele Seminare, so viele Formeln und Übungen für christliches Wachstum gibt, denke ich manchmal, dass wir das, worum es wirklich geht, vollkommen verschleiern. Ich möchte eine ganz einfache Aussage machen, die für den christlichen Lebenswandel unverzichtbar ist, und sehen, ob ich diese nicht heute Morgen untermauern kann. Das christliche Leben ist ein Prozess des Strebens nach Christusähnlichkeit. Das christliche Leben ist ein Prozess des Strebens nach Christusähnlichkeit. Genau darum geht es bei der Heiligung. Wir müssen mehr und mehr wie Christus werden. Einfach gesagt, macht das christliche Leben aus. Wie ich schon gesagt habe, gibt es viele Bücher, Meinungen, Seminare und verschiedene Standpunkte, dass die Realität in ihrer Schlichtheit oftmals wirklich verschleiert ist und verschleiert bleibt. Und so wollen wir uns einfach nochmal mit dieser Frage auseinandersetzen. Uns diese Frage des einfachen Strebens nach Christusähnlichkeit, die wollen wir uns in Erinnerung rufen. Ihr erinnert euch, als Jesus kam und seine Jünger rief, sagte er: Folge mir. Dieses Gebot wurde weder durch ein anderes ersetzt noch irgendwie verbessert. Das gesamte christliche Leben und Christentum drehen sich darum, Christus zu folgen und ihm entsprechend ähnlicher zu werden. Der Apostel Johannes sagte, wenn ihr zu Christus gehört und in ihm bleibt, solltet ihr leben, wie Christus es tat. Der Apostel Paulus sagte in seinem Brief an die Galater, ich leide Schmerzen, bis Christus vollkommene Gestalt in euch gewinnt. Und bei seinem Brief an die Korinther schrieb er ein paar Mal, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Am wichtigsten aber ist vielleicht das Wort von Gott dem Vater in Römer 8, das haben wir beim letzten Mal schon behandelt, da lesen wir, dass Gott der Vater uns errettete, um uns dem Ebenbild seines Sohnes Gleichgestalt zu machen. Das ist 8,29. Christus berief uns dazu, wie er zu sein. Johannes erinnert uns daran, wie Christus zu sein. Paulus leidet Schmerzen, bis wir wie Jesus sind. All das liegt daran, dass Gott sich zu Beginn das Ziel setzte, uns Jesus Christus gleichzumachen. Das Lebensziel eines jeden Christen ist demzufolge, wie Christus zu sein. Das ist das Ziel, das ist die Sache, nach der wir streben. Das ist das Ziel unserer Zeit auf Erden und das Streben nach unserer Heiligung. Es wird dann zum lebenslangen Ziel eines jeden Christen, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Nun, einfacher kann man das nicht sagen. Das ist unser Lebensziel. Um uns kurz in Erinnerung zu rufen, dass dies das allgemeine Thema dieses Textes ist, möchte ich euch zu Vers 12 zurückführen, wo wir das letzte Mal angefangen haben. Paulus sagt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Paulus sagt, ich habe noch keine Perfektion erlangt. Ich bin nicht wie Christus, aber das ist es, wofür Gott mich ergriffen hat und das ist es, wonach ich auch strebe. Ich bin noch nicht angekommen, ich habe es nicht erreicht, aber ich jage danach. Dann sagt er wieder in Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Warum würde er das zweimal sagen? Warum wiederholt er sich? Nun, ich denke, es geht hier um eine Art von Polemik, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Es ist gut möglich, dass die Judaisten die Verwirrung in der Gemeinde von Philippi stifteten, für sich in Anspruch nahmen, dass durch Beschneidung und die Einhaltung von Gesetzen eine Form der Perfektion erreicht zu haben. Es scheint, als ob Paulus gegen etwas argumentiert und gleichzeitig auch einen Fall vorbringt. Trotzdem betont er hier, ich habe es nicht ergriffen. Eines aber tue ich. Ich mag diese Stelle. Mit dieser Aussage hat Paulus das christliche Leben auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert. Was tust du, Paulus? Eine Sache. Was ist diese eine Sache? Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu. Was ist das Ziel? Christusähnlichkeit. Für den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Christusähnlichkeit. Übrigens haben wir beim letzten Mal festgestellt, dass das Ziel und der Preis dieselbe Sache sind. Das Ziel ist Christusähnlichkeit, die wir verfolgen, in diesem Leben jedoch niemals erreichen. Aber sie wird der Preis sein, den Gott uns in den kommenden Leben gewährt. Unser Ziel hier wird zu unserem Preis dort. Eines Tages werden wir Christus gleichgemacht werden. Bis zu dem Tag, an dem wir den Preis erhalten, müssen wir dies als Ziel verfolgen. Paulus sagt also, seht, ich bin noch nicht angekommen. Es gibt hier keine Perfektion. Er ist kein Perfektionist. Er glaubt nicht daran, dass wir einen Punkt erreichen können, wo unsere Sünde ausgelöscht, wo wir Sünden oder Verfehlungen gegen Gott vollkommen in unserem Leben ausschließen können. Das entspricht weder seiner Erfahrung noch dem, was er durch Offenbarung vom Heiligen Geist empfangen hatte. Er sagt also, ich bin auf einer Jagd und mein Leben läuft auf diese eine Sache hinaus, nämlich Christus ähnlich zu werden. Habt ihr es begriffen? Das ist unser Ziel. Ja, jetzt sagt ihr vielleicht, Moment mal, haben wir nicht noch mehr zu tun als nur das? Sollten wir nicht auch Gott verherrlichen? Ja, allerdings. Und je mehr ihr Gott verherrlicht, umso mehr werdet ihr wie Christus sein. Sollen wir nicht auch das Evangelium unter den Verlorenen verkündigen? Ganz gewiss. Und je mehr ihr das tut, desto mehr werdet ihr Jesus Christus ähnlich sein. Denn er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das Ziel des christlichen Lebens und der Streben nach Heilung läuft schlicht und einfach darauf hinaus, Christus ähnlich zu sein. Und dazu müssen wir zwei Dinge begreifen. Wie wird das geschehen? Nun, das eine ist ein objektives und das andere ein subjektives Element. Das objektive Element ist das Wort Gottes. Wenn wir wie Christus werden wollen, müssen wir wissen, wie Christus war und ist. Und wenn wir wissen wollen, wie Christus ist, wohin gehen wir dann? Nun, wir schlagen die Bibel auf, das Wort Gottes. Denn darin wird Christus geoffenbart. Das ist die Offenbarung Christi. Das Alte Testament bereitet den Weg für ihn, schafft die Notwendigkeit für ihn und verkündet sein Kommen. Die Evangelien zeichnen seine Ankunft auf. Die Apostelgeschichte zeichnet die unmittelbaren Auswirkungen davon auf. Und die Episteln schildern präzise den Sinn seines Lebens und Wirkens. Die Offenbarung spricht von der Vollendung. Aber Christus bleibt bei all dem der Mittelpunkt. Wenn wir also das Wort Gottes studieren, studieren wir es, damit wir erfahren, wie Christus ist. Meine Lieben, ich möchte euch wirklich in diese Richtung heute Morgen ermutigen. Das ist so eine fundamentale Wahrheit für den christlichen Lebenswandel, aber sie wird so oft übersehen. Wisst ihr, wir studieren die Bibel zum Zwecke von Theologie, damit wir mitreden können. Wir studieren die Bibel, um Fragen von jemandem zu beantworten. Wir studieren die Bibel rein theoretisch. Wir studieren die Bibel und denken, dass sich das Aufsaugen einiger biblischen Daten irgendwie auf unser geistliches Leben auswirken wird. Und das tut es auch im gewissen Sinne, in einigen Fällen. Aber letztendlich geht es Gott bei dieser Offenbarung darum, dass wir dadurch besseres Verständnis von Christus gewinnen und erkennen, worin das Ziel unseres eigenen Lebens besteht. Und wenn ihr die Bibel aus irgendeinem oberflächlichen Grunde studiert und nicht um mehr über Christus zu erfahren, dem ihr ähneln sollt, habt ihr das Wesentliche nicht verstanden. Das Zweite, und das ist das subjektive Element bei dieser Angelegenheit, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir wie Christus sein wollen, müssen wir begreifen, wie Christus ist, und dazu müssen wir zunächst einmal das Wort Gottes studieren. Dazu benötigen wir aber auch das Wirken des Heiligen Geistes, der uns in das Ebenbild Christi verwandelt. 2. Korinther 3, Vers 18 besagt, dass wir alle, indem wir die Herrlichkeit des Christus anschauen, verwandelt werden in dasselbe Bild, nämlich vom Geist des Herrn. Objektiv sind wir also dem gründlichen Studium des Wortes Gottes verpflichtet. Subjektiv sind wir der Unterordnung unter den Heiligen Geist verpflichtet. Ein vom Heiligen Geist erfüllter Gläubiger, der sich bis in sein Innerstes vom Wort Gottes erfüllen lässt, ist ein Gläubiger, der sich auf das Ziel hinzubewegt. Habt ihr das verstanden? Ja, alles nicken. Und das ist der Grundgedanke des christlichen Lebenswandels. Und ich betone das, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das in unserer heutigen Zeit nicht mehr so klar ist und in seiner sehr einfachen und grundlegenden Bedeutung leicht verloren gehen kann. Wir sind gehalten, wie Christus zu sein. Das soll unser ganzes Bestreben sein. Paulus sagt, eines aber tue ich. Ich jage auf das Ziel der Christusähnlichkeit zu. Das ist die eine Sache, die ich tue. Das hilft uns auch, den Fokus unseres geistlichen Lebens besser zu verstehen. Nun, ihr sagt, wie kannst du das Leben darauf reduzieren? Geht noch einmal zu Vers 7 zurück. Paulus führte ein sehr kompliziertes Leben, bevor er Christ wurde. Er versuchte, alle Gesetze und Traditionen und Formeln des Judentums einzuhalten, sowohl göttliche als auch menschliche. Er versuchte, alle Privilegien in Anspruch zu nehmen und alles, was seinem Konto gutgeschrieben wurde. Und in all dem fand er nicht, was er suchte. Und ihr erinnert euch sicher an die Straße nach Damaskus, als er dem lebendigen Christus begegnete. Und er erkannte sofort, dass Christus das Ein und Alles war. Vers 7 besagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Als ich Christus begegnet war, erkannte ich, dass alles, was ich als Gewinn betrachtet hatte, eine Last war. Alles, was ich einst als Gewinn betrachtet hatte, erachtete ich jetzt als Schaden. Alles, was ich brauchte, fand ich in Christus. Mehr noch, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ihr seht, Christus bedeutet ihm alles. Und in Christus ist alles. Soll ich euch an die großartige Kolosserstelle erinnern, Kolosser 2, wo es in Vers 3 sagt, dass alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus verborgen sind. Das ist umwerfend. Das ist eine umfassende, eine globale Aussage. Wo sind die Schätze der Weisheit und Erkenntnis? Sie sind in Christus, sie sind alle in Christus verborgen. Je mehr ich über Christus weiß, umso mehr weiß ich über Weisheit und Erkenntnis. Deshalb steht in Vers 6, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gestaltet euer Leben nach seinem Vorbild. Verse 9 und 10 dann, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Paulus verstand das. Es ist alles in Christus. Meine Lieben, ermahnt euch selbst auf die eine oder andere Weise dazu, alles zu beseitigen, dass diese Erkenntnis nicht getrübt wird. Und besinnt euch zurück auf die schlichte und diese glorreiche Realität, dass wir nach Christus Ähnlichkeit streben. Da müssen wir uns drauf besinnen. Wenn ihr also die Evangelien studiert, studiert sie mit dem Ziel, Christus besser kennenzulernen. Er muss unser Mittelpunkt sein. Wir müssen uns auf die Person Christi konzentrieren. Und wenn ihr das Wort Gottes lest, lasst es zu euch sprechen über Christus. Lasst es euch die Herrlichkeit Christi offenbaren. Und wenn ihr euch gehorsam dem Heiligen Geist ergebt, lasst dies mit dem Wunsch geschehen, dass er euch von einer Ebene der Herrlichkeit zu der nächsten Form und gestalten möge, bis ihr immer mehr wie Christus Jesus seid. In den Versen 12 bis 16 ermahnte Paulus die Leser dementsprechend. Er ermahnte alle von uns, uns in diese Richtung zu bewegen, um uns auf dieses Ziel hinzubewegen, diesen Preis. In Vers 15 sagte er sogar, wenn ihr eine andere Gesinnung habt, wenn ihr nicht bereit seid, das zu tun, wird sich Gott euer annehmen müssen. Und das kann Züchtigung bedeuten, wenn ihr nicht wollt. In den Versen 16 sagt er dann, egal welche Ebene ihr erreicht habt, bewegt euch weiter voran und strebt weiterhin nach Christus Ähnlichkeit. Wir haben euch oft gesagt, dass ihr die Bibel jeden Tag lesen sollt, stimmt's? Lest die Bibel. Manchmal sagt ihr, nun, das tue ich, aber ich bin nicht ganz sicher, was ich daraus lernen oder was das mir bringen soll. Nun, behaltet das im Hinterkopf. Das Ziel all dessen, dass du in ein Ebenbild Jesu geformt wirst, das ist das Ziel all dessen. Es besteht darin, von den Worten Christi erfüllt zu sein. Es geht darum, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, damit du in ein Ebenbild Christi gestaltet werden kannst. So, und jetzt kommen wir zu Vers 17. Hier geht es Paulus um etwas ganz Praktisches. Und er legt uns nahe, dass es drei unverzichtbare Elemente bei dieser Jagd gibt. Und endlich denkt ihr, endlich mal wieder eine Drei-Punkte-Botschaft. Aber das ist so nicht. Diese drei Dinge nenne ich mal. Wir kommen heute aber nur zum ersten Punkt, weil die anderen beiden Punkte auch sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Drei Dinge, die beim Streben nach Christusähnlichkeit erforderlich sind. Erstens, Vorbilder nachahmen. Zweitens, vor Feinden fliehen. Und drittens, sich auf Erwartungen konzentrieren. Das sind die drei Dinge, mit denen er sich in den Versen 17 bis 21 befasst. Vorbilder nachahmen, vor Feinden fliehen und sich auf Erwartungen konzentrieren. Das ist sehr praxisbezogen. Ich werde heute allerdings nur den ersten Aspekt behandeln. Lasst uns also diesen ersten Aspekt betrachten. Wenn ich nach dem Ziel der Christusähnlichkeit streben soll, muss ich ein Vorbild nachahmen, das mir zeigt, wie ich das tun soll. Lest noch einmal Vers 17. Brüder, übrigens, das ist das dritte Mal, dass er hier Brüder sagt. Das ist ein Wort, das er hier verwendet. Er empfindet große Zuneigung und Versöhnlichkeit mit den Philippern. Er sagt, Brüder, werdet meine Nachahmer. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. In diesem ganzen Vers geht es nur darum, andere nachzuahmen, die nach dem Preis streben. Ich möchte euch dies einen Moment lang erklären. Wir müssen das natürlich verstehen, was hier steht. Erstens stellt Paulus sich selbst nicht auf ein Podest, auf einen Sockel der Perfektion. Paulus sagt nicht, ich bin perfekt, seid wie ich. Sagt er nicht. Paulus sagt hier, ich bin nicht perfekt, ahmt nach, wie ich nach dieser Perfektion strebe. Das sagt er. Ich will, dass wir in den Versen 12 bis 16 verstehen, dass er noch keine Perfektion erlangt hat. Dass er noch nicht perfekt ist, dass er noch nicht angelangt ist. Und wenn ihr das Neue Testament lest, ist euch das auch sehr klar. Gott hatte ihm einen Dorn im Fleisch gegeben, damit er nicht stolz würde, weil Paulus dazu neigte. Er brauchte eine Zurückweisung und eine deutliche Maßregelung, weil er sich am Ende der Apostelgeschichte dazu hinreißen lassen hatte, Vorwürfe gegen den hohen Priester zu erheben, die er nie hätte erheben sollen. Nein, er war kein perfekter Mann. Und eben darin liegt die Bedeutung seines Vorbilds. Er war nicht perfekt und darin liegt die Bedeutung. In 1. Timotheus 1, Vers 15 sagt er sogar, ich bin der Größte unter den Sündern. Nicht ich war, ich bin. Und er begriff sicherlich auch das Prinzip aus 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 7 bis 9, dass wir, wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, Gott zum Lügner abstempeln. Paulus ist also nicht ohne Sünde. Er hat keine Perfektion erreicht. Sein sündhaftes Wesen wurde nicht ausgemerzt. Es gibt kein zweites Werk der Gnade in seinem Leben, durch das er an irgendeine andere Kategorie von Menschen angehörte. Er sagt, ich bin ein Sünder, ich habe Probleme mit meinem Fleisch, aber ich strebe nach dem Ziel, deshalb ahmt meinem Vorbild nach. Stellt euch vor, ich wollte auf einen hohen Berg klettern. Eine gefährliche Expedition ganz alleine und etwas, das sehr unwahrscheinlich ist. Aber stellt euch vor, der Fall tritt ein, denn ein bisschen Abenteuerlust steckt ja auch noch in mir. Sollte ich mich also entscheiden, diesen Berg zu besteigen und mich mit allem ausrüsten, was erforderlich ist, um diesen gefährlichen Felshang zu erklimmen, welche Bedeutung hätte es für mich, wenn ein Hubschrauber über den Gipfel flöge und jemand dort absetzte und wenn dieser Mensch dann herunterblickte und rief, hier oben bin ich, willst du hierher? Dann musst du hierher es schaffen. Hier ist der Gipfel. Und ich blicke nach oben und ich bin hier unten, während er dort oben ist. Das Problem ist, er ist mit einem Hubschrauber dort oben angelangt und kennt den Weg nach oben ebenfalls nicht. Er ist diesen Weg nicht gegangen. Er ist mir keine große Hilfe. Je mehr er mir auf dem Weg nach oben zubrüllt, umso frustrierender wird es sogar für mich werden. Was mir lieber wäre, wäre jemand vor mir, der diesen Weg erklimmt und sagt, folge mir, ich kenne den Weg nach oben. Was ich brauche, ist jemand, der mir den Weg nach oben zeigt, der mich bei dem Prozess begleitet. Wie gehe ich mit meinem sündigen Fleisch um? Wie bewältige ich die Probleme meines Lebens? Wie gehe ich mit Enttäuschung um? Wie gehe ich mit Prüfung um? Wie gehe ich mit Stolz um? Wie gehe ich mit Versuchung um? Wie gehe ich nur mit der Sünde um? Jemand muss mir den Weg zeigen, denn nur indem ich meine Sündhaftigkeit überwinde, kann ich wie Christus werden. Deshalb muss ich jemanden nachahmen, der selbst damit kämpft, Sünde zu überwinden. Wenn ich diesen Felshang erklimmen will, wünsche ich mir jemanden, der den Weg kennt und ein Seil um die Hüfte geschlungen hat, das an meinem festgehakt ist. Und der mich in die richtige Richtung nach oben zieht. Und das ist Paulus. Paulus versetzt sich selbst zahlreiche Male in diese Situation. Und er sagt, ich bin nicht das perfekte Vorbild. Das ist Christus. Ich bin einfach jemand, den ihr auf den Weg des Sieges nachahmen könnt. Er sagt in Vers 17 also, werdet meine Nachahmer. Das Griechische sagt buchstäblich, seid Mitnachahmer von mir oder seid weiterhin Mitnachahmer. Sum mimetis, wir leiten das Wort davon ab, mimic oder mimic. Sum bedeutet zusammen mit. Es ist eine Art kollektiver Aufruf des Paulus. Er sagt, seid allesamt Mitnachahmer von mir, macht mich nach, ahmt die Art und Weise nach, in der ich mein Leben führe. Zurück in Vers 14 sagt er, ich jage auf das Ziel zu. Seht zu, wie ich das tue. Wisst ihr, meiner Meinung nach gibt es kein besseres historisches Vorbild als die Person des Apostel Paulus. Und das ist bestimmt der Grund, warum der Heilige Geist das ganze Neue Testament mit diesem Mann so angefüllt hat. Er dominiert alles nach den Evangelien. Er dominiert die Apostelgeschichte nach Kapitel 13. 13 der Episteln entstammen seiner Feder, aus seinem Herzen kommen die Gedanken hervor, sein Verstand wird uns gezeigt, sein ganzes Leben wird uns dargestellt. Er ist eine dominante Persönlichkeit. Und warum? Weil wir uns nach seinem Vorbild und an seinem Vorbild orientieren können. Wir können sehen, wie er mit dem Fleisch gekämpft hat. Er ist ein Vorbild der Tugend für uns, ein Vorbild der Sittlichkeit. Er ist ein Vorbild für Sieg und Versuchung. Er ist ein Vorbild der Anbetung und des Dienstes. Er ist ein Vorbild der Geduld und Beharrlichkeit und des Leidens. Er ist ein Vorbild im Umgang mit Gereiztheit. Können wir ja auch, oder? Er ist ein Vorbild im Umgang mit Besitztümern und ein Vorbild im Umgang mit Beziehungen. Er zeigt uns auf so viele Weise, wie Gottesfürchtigkeit mit gefallenem, sündhaften Fleisch umgeht. Etwas, das Christus uns nie zeigen konnte, weil er nie ein gefallener Mensch war. Ich glaube, einer der Gründe dafür, dass der Heilige Geist das Neue Testament so reichhaltig mit diesem Mann angefüllt hat, ist, dass er so ein hervorragendes Vorbild ist. Deshalb sagte er zweimal zu den Korinthern, seid meine Nachahmer. Deshalb schrieb er in 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Beim Studium des Neuen Testaments können wir also in dem Leben von Paulus vieles sehen, was uns hilft. Das Leben des Paulus ist auch mein größtes Vorbild im Dienst. Das kann ich sagen. Und ich weiß das von Kerry auch. Er ist unser Vorbild im Dienst. Paulus war das Vorbild für den Weg für die Jagd. Er ist der Bergsteiger, dem ich selber nachzugehen versuche. Ich versuche herauszufinden, wie er mit Situationen umgegangen ist. Ich versuche, seinen Herzschlag zu spüren. Ich kann diese Dinge über Paulus immer wieder lesen und mir in Erinnerung rufen, wie ich reagieren soll, wie ich leben soll, wie ich handeln soll, wo ich meine Prioritäten setzen soll, wie ich mit Prüfungen und Leiden, wie ich mit Kummer umgehen soll. Er ist mir ein beständiges Vorbild. Vor allen Dingen ist er immer da. Aber es geht darüber hinaus. Und ich möchte, dass ihr zur Kenntnis nehmt, dass er das weiß. Geht zurück auf Vers 17. Dort sagt er, werdet meine Nachahmer und seht. Und dieses Wort, skopete, hat übrigens die gleiche Wurzel wie skopos in Vers 14, was mit Ziel übersetzt wurde. Und wenn er von Sehen spricht, meint er den Blick auf etwas fixieren. Als wenn wir ein Ziel im Auge haben und unseren Blick völlig nur darauf konzentrieren, auf dieses eine Ziel. Er sagt also, fixiert euren Blick auf jene, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Nun, übrigens, ich bevorzuge auch die Vorstellung, dass uns hier an dieser Stelle sich auf Paulus bezieht. Wie gesagt, wie kann das sein? Es könnte sich auf Paulus und Timotheus und auch auf Epaphroditus beziehen und das wäre sicherlich keine falsche Annahme, aber Paulus benutzt dies an ein paar anderen Stellen und ich denke, es ist ein schriftstellerischer Schachzug, mit dem er die Aussage, werdet meine Nachfolger, ja, etwas entschärfen will. Er sagt einfach uns und entschärft damit ein wenig die persönliche Erhöhung, derer manche ihn beschuldigen könnten. Aber dennoch sagt er hier nicht nur ahmt mich nach, sondern seht auf diejenigen, die nach meinem Vorbild wandeln. Ahmt das nach. Er denkt dabei wahrscheinlich nicht an Timotheus und Epaphroditus, sondern darüber hinaus, denn diese waren ja den Philippern bereits bekannt und in der Epistel mehrfach erwähnt. Er sagt, ahmt andere Menschen nach, die mich nachahmen. Und jetzt hört einmal sehr aufmerksam zu. Wir alle können Paulus nachahmen, weil seine Worte gedruckt vorliegen. Aber das unterliegt gewissen Einschränkungen. Was er hier also sagt ist, geht noch einen Schritt weiter. Und ahmt Fleisch und Blut nach. Nun, Timotheus, Epaphroditus und die anderen schrieben niemals Bücher im Neuen Testament. Wir haben keine historischen Aufzeichnungen. Kurz gesagt geht es hier darum, dass Christus das Ziel ist, dass Christus unser Standard ist, dass Christus unser Vorbild ist, dass wir wie Christus sein sollen. Um zu erfahren, wie Christus ist, studieren wir das Wort Gottes, wir ordnen uns dem Heiligen Geist unter, wir studieren es, bis das Wort Gottes uns unser Innerstes erfüllt und wir zu dem Verständnis von Christus kommen. Ja, zweitens ordnen wir uns dem Heiligen Geist unter, der fortwährend diese Ähnlichkeit in uns bewirkt, die wir jetzt begreifen. Um diesen Weg zu beschreiten und dann ein Vorbild zu haben, ahmen wir Paulus nach, der uns im Neuen Testament buchstäblich in Hülle und Fülle offenbart wird. So haben wir reichlich Daten darüber, wie er lebte und handelte. Aber darüber hinaus brauchen wir einige handfeste Menschen aus Fleisch und Blut, die wir ebenfalls nachahmen können. Deshalb geht Paulus einen Schritt weiter und sagt: Seht auf diejenigen, die so wandeln, das heißt ihr tägliches Verhalten, die ihr tägliches Leben nach meinem Vorbild leben, beziehungsweise unseren. Wie sieht das praktisch gesehen für uns aus, meine Lieben? Wir sehen uns heutzutage mit der gleichen Situation konfrontiert. Das Ziel ist Christus. Wir haben in Paulus ein wunderbares Vorbild, das wir nachahmen können. Aber wir brauchen auch einige Vorbilder aus Fleisch und Blut, oder? Wir haben weder Timotheus noch Epaphroditus. Die haben uns nichts geschrieben. Wir haben nichts Schriftliches. Aber wir haben gottesfürchtige Menschen. Wir alle kennen gottesfürchtige Menschen. Wir haben Pastoren, wir haben Älteste. Und ich glaube, die Verantwortung von Personen wie Timotheus und Epaphroditus in jener Zeit entspricht der Verantwortung der Pastoren, Lehrer und Ältesten unserer Zeit. Und wir tragen die große Verantwortung dafür, Paulus mit dem Ziel auf Christus gerichtet nachzuahmen, sodass wir das Fleisch und Blut werden, das andere nachahmen. Das ist unsere Verantwortung. Das ist die Verantwortung all jener Ältesten und Aufseher und Pastorenlehrer, die leiten. Wir müssen diese Vorbilder sein. Nun, das ist überaus wichtig, so wichtig. Und Paulus schreibt Timotheus, und er sagt, sei ein Vorbild. Timotheus, sei ein Vorbild. Und er beschreibt sogar präzise die Kategorien, in denen wir so vorbildlich leben sollen. Sei ein Vorbild in eurer Rede, eurem Verhalten, der Liebe, der Treue, in eurer Reinheit. Führt ein vorbildliches Leben. Warum? Ihr weist anderen Menschen den Weg. Ja, sie sehen die Perfektion Christi. Ja, sie können ihn über den Weg des Paulus lesen. Aber sie brauchen jemanden, den sie anfassen können, jemanden, den sie beobachten können, jemanden, den sie fühlen können, jemanden, mit dem sie reden können, jemanden, den sie kennen, jemanden in ihrer Welt, ihrer Zeit und dort, wo sie sind, den sie nachahmen können. Paulus sagt nicht, ahmt meine Geistesgaben nach. Er sagt nicht, ahmt meine Berufung, meine Privilegien, meine Leistungen nach. Nein, er sagt, ahmt mich nach und andere, die mich nachahmen, unsere Demut, unseren selbstlosen Dienst, unsere Bereitschaft zu leiden, unsere Hingabe an Christus, unseren Mut, unsere Bemühung, unser geistliches Wachstum. Das sollen wir laut Paulus nachahmen. Und meine Lieben, es liegt mir wirklich am Herzen, dass wir als Älteste auch unserer Gemeinde und jeder Gemeinde und jeder Pastor und Lehrer die Verantwortung dafür tragen, Menschen zu sein, die ihr nachahmen könnt. Und ihr wisst, wir sind kein perfektes Vorbild, aber das ist das Mandat Gottes. Was ich sage und was jeder andere Lehrer des Wortes Gottes sagt, ist wichtig. Es ist kritisch, dass wir die Wahrheit lehren, dass wir dem Wort Gottes gerecht werden. Aber das muss durch ein tugendhaftes Leben gestärkt, unterstützt, umschlossen und untermauert werden. Nun, ihr nähert euch auf diesen Berg und könnt das Ziel am Gipfel sehen, aber ihr braucht jemanden, an dessen Seil ihr euch einklinken könnt, jemanden, den ihr berühren und festhalten könnt, damit ihr dem Weg folgen könnt. Ich denke persönlich, dies ist die größte Schwachstelle der Gemeinde heutzutage. Ich weiß nicht, was in Zukunft alles in der Kirchengeschichte aufgezeichnet werden wird. Aber ich denke, die Aufzeichnungen werden mit dem fatalen Zusammenbruch vieler geistlicher Leiter beginnen. Damit, dass wir unsere Erwartungen zurückgeschraubt haben und viele Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen ihren Weg auf dem Weg zur Christusähnlichkeit verloren haben. Das ist die Tragödie. Genau das ist die Tragödie unserer Zeit. Ich meine, wo wenden wir uns hin, um Menschen wie Timotheus und Epaphroditus zu finden? Wo sind die heiligen Männer? Wo sind die aufrichtigen Männer? Wo sind die gütigen, diejenigen, die die Sanftmut und die Freundlichkeit Christi verkörpern? Wo sind die Mächtigen? Wo sind die Demütigen? Wo sind die selbstlosen Vorbilder der Tugend? Wo sind jene, die uns den Weg des Sieges über Versuchung zeigen? Wo sind diejenigen, die den heiligen Weg gehen? Wo sind jene, die uns den Weg des Gebetes in Zeiten der Trübsal zeigen? Wo sind jene, die uns zeigen, wie wir uns mit Versuchungen und Schwierigkeiten, wie wir damit umgehen? Wen können wir beobachten? An wen können wir uns festhalten? Wessen Seil hilft uns beim Aufstieg? Wer lebt die Wahrheit aus? Wer sind die Leiter, die sagen, ahmt mich nach, hört mir nicht nur zu, sondern ahmt mich nach? Und das ist das Mandat Gottes. Ein weiterer Grund dafür, dass der gesamte Prozess des geistlichen Wachstums in Richtung Christusähnlichkeit heutzutage so verschwommen und geschädigt ist, ist der, dass Gemeindeleiter die ganze Sache so verschleiert haben. Das Muster ist so einfach. Christus ist das Ziel und die Schrift offenbart uns, wie er ist. Der Heilige Geist ist die Kraft, die euch ihm ähnlicher macht. Paulus hat euch einen Weg vorgegeben, dem ihr folgen könnt. Die Gemeinde muss Leiter aus Fleisch und Blut für euch bereitstellen, die ihr sehr genau beobachten könnt, um zu sehen, wie sie wandeln. Aber dieses einfache Konstrukt ist durch so viele Dinge verzerrt. Das Ziel und das Vorbild ist immer noch Christus. Die Auslegung der Bibel wurde hoffnungslos verzerrt in diesem Zeitalter, dass jedermanns Meinung zu allem und jedem toleriert. Und das ist in Bezug auf die Bibelauslegung sehr schwammig. Wer sie klar und unmissverständlich auslegt, verliert oft die meisten Leute oder beleidigt sie zumindest. Darüber hinaus haben ein Missverständnis und eine falsche Darstellung des Wirken des Heiligen Geistes, wir kennen die charismatische Bewegung und darüber hinaus, den Prozess verzerrt, durch den er Christusähnlichkeit bewirkt. Und dann kommt ihr auf die Ebene des Apostel Paulus hinab, wo man sich nicht einmal mehr über das Wesen seiner Lehre einigen kann. Und noch eine Ebene tiefer, bei all den geistlichen Leiterschaften finden sich alle möglichen Menschen in Ämtern geistlicher Leiterschaft, die in keiner Weise nachahmenswerte Vorbilder sind. Und unter dem Strich führt all diese Aufweichung dazu, dass die ganze Frage nach der Christusähnlichkeit verschwommen wird und Leute in dem Prozess verloren gehen, verwirrt von dem richtigen Ziel abgekommen. Unsere Gemeinden sind krank und verzerrt, weil wir uns verirrt haben. Wir haben uns einfach deshalb verirrt, weil wir Christus aus den Augen verloren haben. Weil wir das Wort und den Geist aus den Augen verloren haben, wir haben die kristallklaren Lehrmuster in der Offenbarung des Apostel Paulus aus den Augen verloren und wir haben nicht die Leiter, die wir so dringend als Vorbilder brauchen. Und wir dulden einen niedrigeren Standard für Leiterschaft, als die Bibel es je zulassen würde. Die Schlichtheit des christlichen Lebenswandels, meine Lieben, besteht darin, wie Christus zu sein. Meine Lieben, wir wollen wie Christus sein. Und das deckt wirklich alle Ebenen ab. Damit ist dafür gesorgt, dass wir zur Ehre Gottes leben. Damit sind alle Beziehungen in eurem Leben geregelt, weil Christusähnlichkeit stimmige Beziehungen hervorbringt. Damit sind Fragen des christlichen Dienstes geregelt. Damit sind Fragen der Evangeliumsverkündigung geregelt. Wir können uns nur noch fragen, wie konnten wir je uns in so viel Kram verzetteln und die Schlichtheit des Werdens wie Christus aus dem Auge verlieren. Lasst uns an dieser Stelle zusammen beten.